Mehr als Schall und Rauch. Der Podcast zum österreichischen Tabakmarkt. Hallo Ralf, herzlich willkommen. Welches Thema hast du heute für uns und unsere Zuhörerinnen und Zuhörer vorbereitet?
Vielen Dank, Nathalie. Auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen an unsere Hörerinnen und Hörer. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Unsere Stammhörerinnen und Hörer wissen, der Juli ist die Zeit der Anifa-Journalismustage. Und genau von dort melden wir uns heute. Es sind bereits die 12. Anifa-Journalismustage. Und es freut mich, dass meine Gäste Nikolaus Koller, Geschäftsführer der Österreichischen Medienakademie ÖMA, sowie den diesjährigen Referenten Florian Skrabal herzlich willkommen zu heißen.
Hallo Rolf, danke fürs Dabeisein.
Hallo.
Lieber Niki, ich habe mir in der Vorbereitung die lange Liste von Themen der Anifa-Journalismustage auf der zugehörigen Homepage durchgesehen und möchte nicht ganz ohne Stolz sagen, da ist uns was gelungen. Wie siehst du das und kannst du für alle jene Hörerinnen und Hörer, die Anifa-Journalismustage noch nicht kennen, was ich kaum glauben kann, aber kurz die Idee dahinter zusammenfassen?
Sehr gerne. Also wir sind froh, heute beim, wenn wir das Dutzend voll machen, Florian Skrabal wieder dabei zu haben. Der Florian hat mit uns die Premiere hier abgeliefert und wir freuen uns, dass sich seitdem viele Journalistinnen und Journalisten, Personen, die wirklich im Journalismus was weitergebracht haben, hier eingefunden haben. Ich darf nur kurz sagen, es war zum Beispiel Florian Gossi hier, der mittlerweile das Meli beim Falter verantwortet. Es war die Neurowissenschaftlerin Maren Urner hier, die sozusagen konstruktive Journalismus in Deutschland macht. Und es war natürlich auch Patrick Swanson hier, der mit uns hier über soziale Medien gesprochen hat, bevor er nach Stanford dann gegangen ist und jetzt wieder zurückgekommen ist. Was ich damit sagen will ist, und ihr hört es jetzt schon, wir haben jedes Jahr ein anderes aktuelles Thema, das wir über 3 Tage hier mit einer Gruppe von Personen, die es wirklich interessiert, in angenehmer Atmosphäre bearbeiten. Wir versuchen hier wirklich ein bisschen aber Druck rauszunehmen, das Ambiente, das Umfeld, auch die Jahreszeit laden dazu ein, Gespräche zu führen, sich auszutauschen, netzwerken. Und das ist ja auch Teil dieses Konzepts der Anifa-Journalismustage, fachliche Vermittlung und der Austausch untereinander.
Ja, vielleicht lasst mich 2 Dinge kurz ergänzen, weil sich auch viele Hörerinnen und Hörer fragen, warum macht ein Unternehmen denn sowas? Und vor allem macht ein Unternehmen vielleicht mit so einem kritischen Produkt wie wir sowas? Als wir das damals begonnen haben, und es ist auch immer uns noch heute unsere Ansicht, ist, wir brauchen kritischen und guten Journalismus als Unternehmen, vor allem guten, gut ausgebildeten, weil das Schlimmste, was man haben kann, sind Journalisten, die gegenüber sind, die keine Ahnung von ihrem Fachmedier haben oder von den Themen, über die sie schreiben. Deshalb ist uns die Ausbildung ein ganz, ganz großes Anliegen. Und dieser Workshop soll einen kleinen Teil dazu eigentlich beitragen. Und jetzt, Niki, vielleicht eine weitere Frage an dich. Was sagen denn die Teilnehmenden über die Workshops?
Also wir fassen das Feedback seit 12 Jahren zusammen und wir sind froh, dass die Anifa-Journalismustage zu den am besten evaluierten Workshops gehören, die wir als Österreichische Medienakademie im Jahr anbieten. Das Feedback, das wir bekommen, ist sehr, sehr positiv. Kleinere Anmerkungen haben wir aufgegriffen, wie dass wir Pausengestaltung etwas anders machen. Das liegt aber meistens dann, je nachdem, welche Temperaturen gerade herrschen, dass man dann ein bisschen auf die Witterung Rücksicht nimmt oder dass man Anreisezeiten, Abreisezeiten etwas mehr berücksichtigt, weil wir auch Jahrgänge hatten, wo mehr Personen aus Deutschland zum Beispiel dabei waren. Ansonsten muss man sagen, inhaltlich, und das möchte ich auch nochmal betonen, freuen wir uns über die Freiheit und über sozusagen den Gestaltungsspielraum, den wir bekommen. Es war auch dieses Jahr so, dass wir schon zu Weihnachten ja gesagt haben, würde gerne das Thema machen, über das der Florian nachher noch sprechen wird. Und ich wollte gerne, wenn es in Ordnung ist, Florian Skrabal wieder fragen, weil wir normalerweise versuchen, immer wen neuen zu bekommen, aber nach 12 Jahren, und vor allem kann Florian heuer wahrscheinlich schon eine andere Geschichte über das Dossier erzählen als noch vor 12 Jahren, ist das was anderes. Und insofern glaube ich, dass es gut angenommen wird. Das zeigt auch die Zahl der Personen, die wiederkommen. Also wir haben mehrere, die immer wiederkommen. Heuer freut mich vor allem eine Kollegin, die 2018 schon da war und jetzt die Ausschreibung, weil sie wieder in Salzburg war, gesehen hat und gesagt hat, ich würde so gern wieder mal nach Hanif kommen.
Das freut mich sehr. Du hast das ein bisschen angeteasert. Welches Thema haben wir denn dieses Jahr?
Also wir sprechen darüber heute, oder die nächsten Tage, wie quasi die Gründung eines journalistischen Startups oder einer journalistischen Unternehmung gelingen kann. Ich glaube, dass wir mit Florian Skrabal und dem Dossier hier eine einmalige Gelegenheit haben, ein bisschen hinter die Kulissen zu blicken, was alles möglich ist. Du siehst ja, aber wie gesagt, da weiß Flora natürlich viel mehr, sehr vielseitig mit vielen Initiativen, vielen Themen. Und da ein bisschen die Höhen und Tiefen zu besprechen, sich auszutauschen. Ich glaube auch, dass die eine oder der andere der Teilnehmenden eine Idee vielleicht mitbringt, die er ein bisschen diskutieren möchte. Darauf freue ich mich sehr und bin schon sehr gespannt.
Ja, du hast das auch schon angesprochen. Wir haben ja mit dir, Florian, einen Wiederholungstäter hier. Das freut mich ganz besonders, weil du warst 2014 bei der Premierenveranstaltung hier in Anif. Damals war das Thema investigativer Journalismus. Und ihr wart ein ganzes Team, ne? Mit dem Michael Nickbatsch, Oliver Schröm, Peter Zürchbauer und Manfred Perterer. Was ist dir denn von damals noch in Erinnerung geblieben?
Ja, also ich kann mich da nicht gerne anschließen. Es ist in Erinnerung geblieben, dass es wirklich eine angenehme Atmosphäre war, mit engagierten Menschen, die gerne dabei waren und die mir vermittelt haben, dass ihnen das wichtig ist, mir zuzuhören, was ich ganz toll finde. Das heißt, das ist auf jeden Fall in Erinnerung geblieben und auch, ich habe dann letztlich die meiste Zeit gemeinsam mit Oliver Schröm unterrichtet, der damals Investigativleiter vom Stern-Magazin in Deutschland war, und auch dieses Tandem hat sehr gut funktioniert.
Aber lass uns mal vielleicht von vorne anfangen. In der Medienwelt bist du ja bestens bekannt und es mag aber trotzdem die ein oder andere Zuhörerin oder Zuhörer geben, die dich noch nicht kennen. Kannst du dich einfach mal kurz vorstellen?
Ja, also Florian Skrabal, ich bin froh, dass mich manche noch nicht kennen. Kann man ja weiter wachsen, was heißt in Wahrnehmung. Ich bin Journalist, eigentlich Investigativjournalist und ich habe eben auch ungefähr vor 12 Jahren, es waren exakt 13 Jahre, Dossier gegründet mit Kolleginnen und Kollegen und Dossier war damals die erste Non-Profit, heute würde man sagen, gemeinwohlorientierte Redaktion für Investigativen und für Datenjournalismus, nicht nur in Österreich, sondern im gesamten deutschsprachigen Raum. Und das ist damals an den Start gegangen und wir hatten damals ein Budget von ungefähr 3.000 Euro. Vergangenes Jahr lag unser Budget bei 640.000 Euro. Und das vor allem ohne jetzt einen Mäzen im Hintergrund, ohne Bankkredit, ohne Werbung. Das ist wahrscheinlich etwas, wo wir bei der Finanzierung unseres Journalismus wirklich gegen den Strom schwimmen, dass wir nicht auf Werbung setzen, von Anfang an nicht, und das bis heute nicht tun. Genau, und diese Entwicklung der letzten 13 Jahre war natürlich für mich und für meine Kolleginnen und Kollegen bei Dossier sehr spannend, aber auch herausfordernd. Und ich hoffe, dass ich ein bisschen meiner Erfahrung, auch des Scheiterns, in den nächsten paar Tagen weitergeben kann.
Das ist also wirklich beeindruckend, nicht nur die Zahlen, sondern auch das, was ihr wirklich geschaffen habt. Der diesjährige Workshop, das wurde ja schon angesprochen, heißt die Journalismus GmbH. Was bedeutet es denn konkret als Journalist oder Journalismus unternehmerisch zu denken und wo liegen die Herausforderungen? Kannst du schon ein bisschen uns was verraten?
Ja, also Journalistinnen und Journalisten können im besten Fall tolle Geschichten erzählen. Sie haben aber in dem Moment, wo es um Geld geht, wo es um Marketing geht, wo es um Vertrieb geht, ein bisschen eine Hemmung. Man traut sich das nicht angreifen. Vor allem, ich meine, es ist auch irgendwie klar, es war bei traditionellen Medien so, am Papier im Idealfall sollte es quasi eine chinesische Mauer geben zwischen dem journalistischen, redaktionellen Bereich und dem wirtschaftlichen Bereich. Das heißt, die Anzeigenabteilung kümmert sich um die Anzeigen und die Journalistinnen und Journalisten kümmern sich um den redaktionellen Inhalt. Klammer auf, am Papier. Es gibt genügend Beispiele quasi, wo diese chinesische Mauer nicht nur in österreichischen Medien, aber in vielen Medien löcherig ist. Klammer zu. Das heißt, aus dem heraus haben Journalistinnen und Journalisten lange sich nicht um die wirtschaftliche Seite gekümmert und auch kümmern müssen. Und das hat sich in den vergangenen einem Jahrzehnt, 15 Jahre und so weiter geändert. Und es ist quasi auch immer notwendiger geworden, dass sich Journalistinnen auch mit wirtschaftlichen Dingen auseinandersetzen, insbesondere dann, wenn sie ein eigenes Medium gründen möchten. Und das ist halt natürlich die Schwierigkeit. Eigentlich so, wie man journalistische Geschichten, Recherchen plant, Geschichten erzählt etc., so muss man eigentlich auch an die wirtschaftliche Seite herangehen. Mit Planung, Geschichten entwickeln quasi, aber man erzählt dann die Geschichte über das eigene Produkt. Also man muss natürlich auch, wenn man so will, Werbung für den eigenen Journalismus machen. Auch hier wiederum, da ist, und das ist auch bei mir, ich merke das ja auch an mir selbst, da ist eine innere Hemmung da, quasi sich selbst zu verkaufen, sich selbst quasi ins Rampenlicht zu stellen etc. Das machen manche Journalistinnen sehr gut und sehr gerne, wenn es um ihre Inhalte geht, aber nicht, wenn es um die Finanzen geht. Und das ist so ein bisschen die Herausforderung.
Mich freut es als Unternehmer sehr, sehr gut, weil ich sehe da auch zwei Vorteile. Das ist ja nicht nur das Unternehmertum für die Journalisten per se, sondern sie verstehen dann auch die Unternehmer besser. Was ich jetzt als Unternehmer oft mal sage, ist schön deine Inhalte, aber also es ist sogar ein Doppelputter-Effekt, sehe ich so. Ganz kurz nochmal ein bisschen spezifischer, weil wir hören es ja, also jetzt nicht nur die letzten zwei Jahre, aber ganz speziell die letzten zwei Jahre, ganz viele Medien, vor allem im Printbereich, klagen über den wirtschaftlichen Druck. Und ich sehe kaum ein Medium, das wirklich Profit macht. Sie klagen auch über die Werbeabhängigkeit und in Österreich vor allem über die politischen Einflüsse. Wie gelingt es denn bei euch beim Dossier, die Balance zwischen wirtschaftlicher Tragfähigkeit und dieser redaktionellen Unabhängigkeit?
Du hast es jetzt gesagt, viele Medien sind unter Druck und kaum welche schreiben und gewinnen und so weiter. Ja. Ich habe mir gedacht, das erinnert mich irgendwie an Dossier, wir sind nicht auf Gewinn gerichtet und so weiter. Die meisten klassischen Medien sind auch nicht mehr auf Gewinn gerichtet, weil sie einfach keinen Gewinn mehr machen. Aber es ist halt so viel im Umbruch von den Werbeerlösen, die einfach zu den großen Plattformen abfließen. Das ist wahrscheinlich eine der größten Herausforderungen, weil du einfach mit diesem klassischen alten Geschäftsmodell ein journalistisches Medium schafft mit seinen Inhalten Reichweite. Die Reichweite wird quasi an jemanden Dritten, ein werbendes Unternehmen, verkauft. Das funktioniert nicht mehr, weil andere Player am Werk sind, weil die Unternehmen auch durch die Plattformen andere Möglichkeiten haben, ihre Zielgruppen direkt zu erreichen, weil sich das Nutzungsverhalten beim Publikum komplett verändert hat und so weiter. Das heißt, da ist so viel im Umbruch. Und wir in Österreich sind da eigentlich eh zwei Jahrzehnte zu spät dran. Das heißt, das, was eigentlich in den USA schon in den Nullerjahren passiert ist, die Auswirkungen dessen zu sehen und so weiter, das beginnt sich jetzt gar langsam in Österreich zu entwickeln. Wie wir die Balance schaffen, also wir haben von Anfang an gesagt, wir setzen nicht auf die Finanzierung von Dritten. Ich glaube nämlich, das Problem bei der Finanzierung vom Journalismus ist tatsächlich die Finanzierung von Dritten. Egal, ob das ein Werbekunde ist, egal, ob das eine staatliche Förderung ist, egal, ob das ein Mäzen ist oder ein einzelner Sponsor ist. Also wir haben zum Beispiel das Credo bei Dossier, lieber einen Euro von einer Million Menschen als eine Million von einem Menschen. Es gab ein wundervolles Investigativprodukt oder eine wundervolle investigative Redaktion namens Addendum, gegründet vom mittlerweile verstorbenen Dietrich Mateschitz. Die haben super Journalismus gemacht. Herr Mateschitz hat das quasi aus seiner eigenen Tasche, wenn man so will, mehrere Jahre finanziert, hat er wirklich viel, viel, viel Geld in die Hand genommen. Also das Budget hätten wir bei Dossier gerne mal gehabt. Aber dann mehr oder weniger so aus heiterem Himmel von einem Tag auf anderen gesagt, okay, gut, er finanziert das nicht mehr. Und das journalistische Produkt, dieses Medium war eigentlich durch. Er hat den Stecker gezogen. Und das ist das Problem. Und das ist das Problem bei der Finanzierung von Journalismus. Je mehr ich von einer Stelle, Organisation, Person abhängig bin, je mehr Geld daherkommt, umso kritischer wird das. Und deswegen ist einer unserer Versuche einfach zu sagen, wir setzen auf Diversifikation. Wir setzen auf Mitglieder. Wir haben mittlerweile 6.000 zahlende Mitglieder, die im Schnitt 65 bis 70 Euro pro Mitgliedschaft zahlen. Das ist unsere Basisfinanzierung. Und wenn jetzt eines dieser Mitglieder sagt, er oder sie finanziert Dossier im nächsten Jahr nicht, okay, gut, dann gehen uns 65 bis 70 Euro verloren. Also wir wollen natürlich diese Person behalten, ich weiß, ja, aber es quasi wirft Dossier nicht aus der Bahn. Das heißt, und das ist so dieses Prinzip, die Erlösströme so aufzuteilen, dass es auf einem festen Fundament steht, dass es quasi von Einzelpersonen, Organisationen unabhängiger wird.
Jetzt versuche ich das mal für mich zu hinterfragen. Das funktioniert, glaube ich, für Dossier, aber wenn ich überlege, ich lese gern 5 oder 7 Tageszeitungen von der Frankfurter bis dann. Ich glaube nicht, dass die so viele Leute finden, oder ich würde jetzt nicht 7 mal 70 Euro bezahlen für in dieser. Ist das dann, Entschuldigung, wenn ich das sage, ist das eine Nische, die man füllen kann und für die Großen wird das nicht funktionieren?
Das ist eine total legitime und tolle Frage. Ich kann sie wirklich nachvollziehen und sie hat tatsächlich auch, dein Gedanke hat tatsächlich auch die Berechtigung. Natürlich funktioniert das, was ich jetzt beschrieben habe, für ein relativ junges Medium wie Dossier anders, weil wir von vornherein damit planen konnten, unsere quasi journalistische, wirtschaftliche Operation so aufziehen konnten. Wenn man jetzt Verlage hat, die gewachsen sind, das ist, ich vergleiche es vielleicht mit Öltankern und so weiter, das ist einfach träge, das bewegt sich nicht so schnell, da schleppt man ganz einen anderen Ballast mit. Das heißt, das lässt sich natürlich nicht so eins zu eins auf traditionelle Verlage umlegen. Dafür haben aber traditionelle Verlage andere Vorteile, die jetzt ein kleines Medium wie du sie nicht hat. Sie haben sehr viele Informationen über ihr Publikum. Sie haben ja schon seit Jahrzehnten Abos. Sie haben Daten über das Publikum und so weiter. Und das ist quasi die Frage, wie kann ich einen journalistischen Mehrwert aus meinem Produkt entwickeln, dass ich natürlich dann an meine Zielgruppe, an mein Publikum verkaufen kann. Das heißt, es ist letztlich quasi der Gedanke, quasi, okay, kriege ich meine bisherigen 100.000 Abonnentinnen dazu, vielleicht dann im digitalen Bereich für Podcasts, die was kosten, für Videos, die was kosten, etc. dazu, dann auch hier zu bezahlen. Und da haben sie den Vorteil, und noch ein Satz, das ist schon etwas, was in Österreich, einfach weil es noch nicht die Not gegeben hat, sehr viele Verlage viel zu lang verschlafen haben. Weil es einfach nicht notwendig war, weil es einfach angenehmer war, der Weg des geringsten Widerstands zu gehen und zu sagen, naja gut, wir bekommen ja ohnehin, wir werden auch immerhin querfinanziert, Stichwort öffentliche Inserate zum Beispiel oder eine fehlgeleitete Fördermedienpolitik in Österreich. Das heißt, es kam das Geld ja schon irgendwo her, nur nicht mehr aus dem klassischen Geschäftsmodell, sondern aus anderen Bereichen und dadurch war die Not nicht so groß, da einfach kreativer zu werden. Und ja, es heißt natürlich dann auch, und das ist wahrscheinlich so das Problem innerhalb von Medienunternehmen, diese neue Ausrichtung im finanziellen Bereich heißt dann natürlich auch eine Neuausrichtung in der Firmenkultur. Ich kann mich erinnern über die Diskussionen Print versus Online. Heute hat man Print versus Online versus Social Media und so weiter. Also auch diese internen Diskussionen, was ist mehr wert, ein Social Media Beitrag, eine Online-Geschichte oder eine Print-Geschichte. Also das zieht sich natürlich durch viele Bereiche. Und das hat Vor- und Nachteile auf großer und auf kleiner Ebene.
Spannend. Also wir hatten gestern ein anderes Thema und ich vergleiche das bitte mit der Medienlandschaft, die Planung der Pensionen, die früher, als ich klar war, es ist ein sich selbst finanzierender Generationenvertrag und jetzt, so ähnlich wie in der Medienlandschaft, dann hat man ausgefasert und man ist nur noch auf Zuschüsse angewiesen. Da macht man auch keine Reformen und denkt auch nicht dran, bis es vielleicht knallt. Entschuldigung für diesen Vergleich. Aber ganz kleines anderes Thema, was sehr wichtig ist, nämlich, was wir sehen, ist ja, dass nicht nur die Politiker an Vertrauen verlieren, sondern vor allem die Medien auch. Es wird oft als Problem gesehen, selbst von den Medien. Und ich kann das auch sehen, das Misstrauen wächst. Jetzt als unabhängiger Journalist, wie gelingt es euch, die jüngere Zielgruppe zu erreichen? Und wie kann man das journalistisch einordnen? Wo holt man die ab? Und wie kann man eben dieser Vertrauensverlust im Prinzip wieder, sagen wir mal, revidieren?
Ein großes Fass, das du da Entschuldigung. Ich muss deine Lanze brechen. Es stimmt, was du sagst. Das Vertrauen in klassische Medien ist rückläufig. Es gibt aber einmal im Jahr erscheint der sogenannte Digital News Report der Universität Oxford. Und hier hat man zwar für das Jahr 25 in dem aktuellen Bericht gesehen, quasi das Vertrauen in klassische Medien oder in Medien in Österreich wieder leicht angestiegen ist. Das heißt, wenn man so will, vielleicht ist es zu früh, um von einer Trendumkehr zu sprechen. Aber was ich sagen möchte, es geht da nicht nur in eine Richtung. Es kann sich genauso gut wieder, das Vertrauen kann wieder zunehmen. Und wir hatten natürlich mit der Covid-19-Pandemie eine Krisensituation, wo Vertrauen in nicht nur in Medien, sondern auch in staatliche Institutionen und auch in die Wissenschaft und so weiter, wo grundsätzlich Vertrauen quasi, wo es Vertrauensprobleme gegeben hat. Das ist das eine. Das andere ist, das Vertrauensproblem klassischer Medien ist, weil ich denke mir immer wieder, und da bin ich wieder bei diesem unternehmerischen Journalismus, es hilft mir nicht, auf andere zu schauen. Ich finde, dieses Vertrauensproblem bei anderen Medien ist wirklich auch zum Teil hausgemacht, weil man einfach nicht das macht, wofür man vom Publikum bezahlt werden möchte, nämlich herausragenden Journalismus. Weil man quasi Abkürzungen nimmt, zu viel Copy-Paste, zu viel More of the Same hat, weil man auch quasi auf unternehmerischer Ebene, ich sage nur Stichwort Inseratenkorruption, einst vor 12 Jahren, als ich hier war, das letzte Mal war noch, haben wir noch über die Inseratenkorruptionsaffäre des damaligen Bundeskanzler Werner Faymann von der SPÖ gesprochen. Aktuell haben wir noch immer den Ex-Kanzler Sebastian Kurz, gegen den er auch wiederum in einer Inseratenaffäre ermittelt wird von der WKStA. Das heißt, wir haben hier tatsächlich ein strukturelles Problem, und das möchte ich schon noch anführen. Öffentlich wurde Sebastian Kurz Inseratenaffäre, die letztlich dann auch zu seinem Rücktritt geführt hat, im Herbst 2021. Just in der Zeit, wo wir alle über die, in der Pandemie über die Impfpflicht diskutiert haben. So, das heißt, hier gibt es eine Gruppe an Menschen in Österreich, die ohnehin mit den Corona-Maßnahmen unzufrieden sind, die es überhaupt bei der Impfung dann noch einmal saurer aufstoßt. Und just in dieser Zeit poppt die Inseratenaffäre des Sebastian Kurz, unseres Bundeskanzlers, mit einem riesigen Medienhaus in Österreich. Was soll man da als Bevölkerung, als Mensch, der sich jetzt nicht unmittelbar jeden Tag mit Medien beschäftigt, so wie ich und so weiter, na, was soll man da davon halten, auch außer das Vertrauen zu verlieren und so weiter, wenn es so offensichtlich ist, dass der Regierungschef eines Landes mit eines der größten Medien des Landes und so weiter backelt. Also da bleibt ja nichts anderes übrig, und das meine ich mit, das ist hausgemacht, und das ist seit einem Jahrzehnt und mehr hausgemacht. Und da muss man schon halt auch wirklich die Medienmacherinnen in die Pflicht nehmen, wirklich auch zum Teil die Journalistinnen in die Pflicht nehmen, weil die ja das auch zum Teil mitbekommen, zum Teil mitmachen. Ich möchte jetzt nicht alle über den Kamm scheren, aber das sind so Probleme. Und ein Punkt noch, und dann komme ich schon auf die jüngere Zielgruppe und wie wir die ansprechen wollen. Wir sind noch immer in der Pandemie, ein Jahr nach der Inseratenaffäre im Dezember 2022 bricht der Skandal rund um Robert Ziegler aus, dem ehemaligen Landesdirektor des ORF Niederösterreichs, wo quasi auch wiederum anhand von Unterlagen, E-Mails, Chats etc. sichtbar wurde, wie Robert Ziegler die Berichterstattung des öffentlich-rechtlichen Niederösterreich zugunsten der regierenden ÖVP Niederösterreich manipuliert hat. Also wenn es solche Affären gibt, das ist wie Wasser auf die Mühlen von all jenen, die das Misstrauen in Medien und in staatliche Institutionen und so weiter schüren wollen. Und davon gibt es auch politische Gruppen, Parteien, die damit quasi auch wirklich ihr politisches Geschäft vorantreiben.
Also, Entschuldigung, Nein, wir könnten über das Thema auch politisieren, was jetzt gut oder besser ist, weil... Und dann nur eine Seitenbemerkung, und danke, vielleicht zu den Journalismustagen wieder zurück. Die Medien kritisieren, vor allem den ORF oder auch die Zusammenarbeit kritisieren, sind diejenigen, auch die politischen Parteien, die auf die Medien gerne mal angewiesen sind. Das muss man jetzt auch mal darstellen, so wenn man ganz, ganz rechts schaut etc., die brauchen keine anderen Medien mehr, weil sie ihre eigene Medienlandschaft haben. Und da ist vielleicht eine Zusammenarbeit öffentlich-rechtlich mit, sagen wir mal, mit Parteien der Mitte gar nicht so schlecht. Aber darüber können wir vielleicht heute Abend noch beim Gier. Ich wollte nur ganz kurz zur heutigen Journalismustage nochmal zurückkommen.
Darf ich ganz kurz?
Entschuldigung,
ganz so eigentlich auf deine Frage
eingehen. Ja, genau, für
die jungen Menschen.
Genau, wie erreicht ich, sorry.
Natürlich sind wir auch auf Social Media aktiv und machen das, was bekannt ist und fast allem anderen machen und so weiter. Worauf wir aber in den vergangenen Monaten und in der näheren Zukunft noch setzen werden, wir werden verstärkt an Schulen gehen. Wir hatten zum Beispiel im vergangenen Jahr ein Projekt mit einer Schule, mit einer sehr engagierten Lehrerin, die für ihre Matura-Klasse unsere Magazine, Schwerpunktmagazine hergenommen hat und im Deutschunterricht diese Magazine von ihren Schülerinnen und Schülern durcharbeiten hat lassen und so weiter. Das heißt, mehr oder weniger unser journalistisches Produkt, unser Magazin wird mehr oder weniger zu einem Lehrinhalt und so weiter. Und das versuchen wir noch zu verstärken. Also wir versuchen direkter, eigentlich weniger online, sondern mehr offline. Und ich glaube, das ist tatsächlich etwas, woran Medien mehr vielleicht sich auch in die Richtung orientieren sollten und so weiter, weg aus der Online-Welt, zurück in die reale Offline-Welt, weil man hier halt einfach die direkte Ansprache hat und das die ungeteilte Aufmerksamkeit hat von, in dem Fall, Schülerinnen und Schülern, wenn man wirklich quasi ins Klassenzimmer geht oder sich quasi einfach mit Lehrerinnen und Lehrern zusammentut und so weiter.
Als alter haptischer und als alter Blindmensch und Offline-Mensch kann ich das verstehen. Nur wenn ich das als große Zeitung und selbst für das in Anführungszeichen kleine Österreich überall machen will, wäre es ein Zeit- und Personalaufwand, der ist natürlich immens. Weil du kannst das mit einer Schule machen und mit einer Klasse machen. Das ist schon super, aber ich glaube, bräuchte ja das noch 100-fach oder 1000-fach in der Richtung.
Also korrekt, korrekt. Und jetzt sind wir beim unternehmerischen Journalismus. Du beschreibst quasi, was die große Hürde ist.
Ja.
Das teile ich sofort. Ich sage dir, okay, diese Hürde sehen wir. Wir denken aber dann in die Richtung zu sagen, okay, wie können wir über diese Hürde drüber? Das heißt eigentlich, wir können nicht als kleines Dossier-Team mit 8 Leuten, wir können nicht unsere Journalistinnen in alle Schulen schicken. Wir können aber versuchen, engagierte Lehrerinnen zu gewinnen, die quasi einmal über Zoom oder quasi in Wien in einem Klassenzimmer gemeinsam zu bekommen, diese quasi 20 engagierten Lehrerinnen dazu bekommen, dass sie mehr oder weniger als unsere, mit uns gemeinsam den Lehrinhalt entwickeln und da sozusagen mehr oder weniger unsere auch Inhaltsmarkenbotschafterinnen werden und so weiter und dann sowieso ihr Ding in den Klassenzimmern machen, aber mit unseren Produkten. Also das heißt, wie kann ich das umgehen, dass ich diesen großen Ressourcenaufwand bei Dossier habe? Und ich meine es jetzt gar nicht, was ich lage es aus, sondern ich schaffe mir quasi zusammen, ich arbeite an Zusammenarbeit, an Kooperation und strecke die Hand aus und versuche so diese Hürde zu nehmen.
Super. Jetzt, und wir könnten stundenlang machen, wenn du ein Rat hättest, also was erwartet jetzt die Teilnehmenden uns, aber wenn du ein Rat hättest für sie, wenn sie heute mit dem Journalisten-Startup anfangen, ein wichtiger Rat.
Keine Angst vorm Scheitern.
Ist das so einfach?
Nein. Und man weiß es ja nie. Also bei jedem, keine Ahnung, wir haben ja wirklich tatsächlich schon viel gemacht. Wir haben Animated Graphic Novel herausgegeben. Wir machen jetzt Theaterstücke. Wir haben ein Printmagazin. Wir kommen ja eigentlich aus ein bisschen online first und haben dann 7 Jahre später entschlossen, uns dazu ein Printmagazin zu machen. Bei jedem dieser Schritte weißt du nie, ob es gut geht. Und natürlich sieht man quasi von außen eher die Erfolge. Das Scheitern sieht man nicht. Aber wir haben oft genug sind wir gescheitert bei anderen Dingen. Wir wollten zum Beispiel ein News Game entwickeln, haben das Spielprinzip schon designt gehabt und so weiter, haben dann das Geld nicht aufstellen können und diese, weiß nicht, einen Monat Arbeit ist einfach dann weg gewesen. Das heißt, man sieht nach außen ja ohnehin eher den Erfolg und weniger den Misserfolg. Und das ist so vor allem in Österreich. Wären wir in den USA, dann wäre das nicht mein erster Tipp. Weil da geht man ganz anders an die Sachen ran, da hat man weniger Angst vorm Scheitern, da bekommt man ohnehin die ganze Zeit mit, du wirst das schaffen, aber in Österreich hörst du eh die ganze Zeit, warum es das nicht schaffen.
Also ich finde es insoweit spannend, weil das wirklich unternehmerisches Denken ist. Wir haben das schon, also nicht nur in den USA, bei uns im Unternehmen auch, ist natürlich Fehlerkultur und Scheiternkultur einer der wichtigsten Punkte, um Fortschritt zu und Innovation zu generieren. Wobei ich ehrlicherweise sagen muss, zu den USA sind wir noch weit weg davon. Aber auch das mit Vor- und Nachteilen. Wir sind schon ziemlich am Ende der Zeit. Also vielen Dank für die vielen spannenden Einblicke. Ich denke, die Teilnehmenden werden heute dir gebannt und euch gebannt zuhören und vieles Nützliches mitbekommen. Danke, dass ihr beide da wart. Vielen Dank für das.
Danke, dass wir da sein dürfen.
Und abschließend noch, weil es ja um Geld gegangen ist und so weiter, bitte werdet Mitglied.
Alles.
Will ich als Journalist der Unternehmen nicht sagen.
Stimmt. Und es war eine kostenlose Werbeeinschaltung. Ja. Jetzt, okay, vielleicht werde ich nach diesem Workshop mir auch mal überlegen, eine eigene Journalismus GmbH zu gründen. Bis dahin freue ich mich noch auf viele Folgen unseres Podcasts und hoffentlich auch noch weitere Ausgaben der ANIFAS Journalismustage. Liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank auch für Ihr Interesse und bis bald bei der nächsten Ausgabe von Mehr als Schall und Rauch.